Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayar. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett.
Ich habe es im Podcast schon immer wieder erwähnt. Ich bin großer Fan vom Doula-Kollektiv Women's Nature Vienna. Das ist ehrlich gesagt einer meiner absoluten Wohlfühlorte hier in Wien. Und für alle Frauen, die in Wien wohnen, habe ich einen Rabattcode. Ihr bekommt 10 € Rabatt auf eure erste Bestellung beim Women's Nature mit dem Code Thea 10. Das Women's Nature liefert Wochenbettboxen mit frisch zubereiteten, gesunden, nährenden, stärkenden Speisen direkt zu euch nach Hause. Und für alle, die vielleicht gerade gar nicht im Wochenbett sind, diese Boxen kann man natürlich auch in anderen Phasen des Lebens bestellen, wenn man nicht gerade im Wochenbett ist. Zum Beispiel im stressigen Alltag mit Kindern, wenn man vielleicht mal alleine ist und der Partner oder die Partnerin nicht da ist. Oder zu Beginn des Zyklus, wenn man eher nach innen gehen möchte und keine Zeit und keine Lust hat zu kochen. Also der Lieferservice vom Women's Nature, wunderbar für Frauen in allen Lebensphasen. Mit dem Code THEA10 gibt es 10 € Rabatt auf die erste Bestellung. Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Kira, die uns von der Geburt ihres Sohnes erzählt, der als Frühchen zur Welt gekommen ist. Und am Ende der Folge spricht Kira auch noch über ihre zweite Schwangerschaft, die in der 9. Woche geendet hat, also der Fötus hat ungefähr in der 9. Woche aufgehört, sich zu entwickeln. Kira hatte aber noch bis zur 12. Woche Schwangerschaftssymptome, hatte Übelkeit und ist deshalb davon ausgegangen, dass die Schwangerschaft immer noch intakt ist, obwohl sie auch andere Symptome hatten, die vielleicht für einen frühen Verlust hätte sprechen können. Kira hat mich nach der Aufnahme nochmal gebeten zu betonen, dass sie niemanden mit ihrer Geschichte Angst machen möchte. Sie hat sich halt einfach so auf diese Übelkeit konzentriert, dass sie diese anderen Symptome wie Blutungen und Kreislaufprobleme in der Frühschwangerschaft einfach abgetan hat. Und ich bin sehr dankbar, dass Kira über dieses Erlebnis so offen gesprochen hat, weil ich glaube, es einfach zeigt, dass es ganz unterschiedliche Symptome geben kann und dass der Körper ganz unterschiedlich auf so einen frühen Verlust reagieren kann. Und ich glaube, im Zweifel, wenn man sich irgendwie Sorgen macht, dann immer einfach nochmal zum Arzt gehen und es abchecken lassen oder die Hebamme kontaktieren. Jetzt aber erst einmal viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen, Kira. Schön, dass du uns heute von deiner Geburt erzählst.
Hallo Thea, ich freue mich sehr, bei dir zu sein und ja, von meinen Erfahrungen zu berichten.
Ja, bevor wir anfangen, magst du dich kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Ja, ich bin Kira, wie du ja gerade schon gesagt hattest, ich bin jetzt fast 34 Jahre alt. Mein Sohn ist 6,5, ein bisschen mehr, der wird im März 7. Ich bin verheiratet, wir wohnen in Hamburg und genau, ich bin im HR tätig, genau, ich habe eher eine sitzende Tätigkeit, bin viel im Büro, genau.
Super.
Das einmal zu mir.
Ja, meine erste Frage immer, was weißt du über deine eigene Geburt und wie du geboren worden bist? Was haben dir deine Eltern bzw. vielleicht deine Mutter darüber erzählt?
Also ich habe noch 2 ältere Brüder, ich bin das 3. Kind und genau, ich weiß, dass ich weiß jetzt nicht, ob es eine Sturzgeburt war, aber es ging wohl alles sehr, sehr schnell. Ich war sehr schnell auf der Welt.
Okay.
Genau, aber ansonsten war alles unproblematisch. Genau, ich glaube, ich bin 2 Wochen zu früh gekommen, was jetzt eigentlich noch total im Rahmen ist. Ja, aber ansonsten war alles gut. In der Schwangerschaft meiner Mutter und auch bei der Geburt.
Okay. Die Schwangerschaft von deinem Sohn, war die geplant oder war das eine Überraschung?
Ich sag immer ungeplant, aber trotzdem gewünscht. Also ich wusste schon immer, auch schon sehr früh, dass ich gern auch früher Mutter werden möchte. Also der Wunsch war schon immer sehr stark in mir. Und genau, und wir haben dann ja nicht wirklich aufgepasst oder beziehungsweise mir war sehr klar, dass es passieren könnte. Mein Mann hat das nicht so interessiert und dann ist es passiert.
Wie
Ja,
hast du denn
aber
gemerkt, dass du schwanger bist?
ich habe tatsächlich, weil ich ja wusste, dass es eher brenzlig war, habe ich eines Abends den Test gemacht, weil wir am nächsten Tag auf einer Feier eingeladen waren. Und ich wollte eigentlich nur checken, kann ich was trinken oder nicht?
Der Klassiker.
Und ja, und dann hatte ich diesen positiven Test von mir und hatte aber irgendwie, auch wenn ich diesen Test ja offensichtlich gemacht habe, habe ich damit gar nicht gerechnet und war doch sehr, ja, überrascht und fast auch ein bisschen erschrocken, weil ich finde immer, auch wenn man sich das wünscht, ist dieses positive Ergebnis vor sich zu haben doch irgendwie ein kleiner Schock, auch wenn er positiv ist. Aber genau, und ich hatte dann meinen Mann, wir wollten gerade starten mit der allerersten Folge Game of Thrones und hatte ihm dann den Test hingelegt und habe zu ihm gesagt, weil ich wusste, dass seine Reaktion jetzt nicht so positiv sein wird, habe ich gesagt, wir haben ein Problem. Und ja, er wollte das dann erstmal gar nicht so glauben und hat gesagt, nö, das glaube ich erst, wenn mir ein Arzt das bestätigt. Und wollte dann Game of Thrones gucken. Ich war natürlich die ganze Zeit mit dem Kopf ganz woanders. Und er hat dann immer schon gesagt, du guckst gar nicht richtig, jetzt guck doch mal. Und ich gesagt, Raffi, bei mir ist gerade ein ganz anderes Thema im Kopf. Ja, das war auf jeden Fall wirklich irgendwie sehr lustig. Und dann so die nächsten Tage hat er das dann auch doch angenommen.
Okay, und hat es dann geglaubt, als ein Arzt es bestätigt hat?
Ja, ich glaube, also ich hatte dann am nächsten Tag noch einen Test gemacht und dann 2 Tage später noch einen und dann wurde eben auch so langsam klar, okay, da könnte jetzt was sein.
Okay, und bist du dann zum Arzt gegangen oder hast du dir eine Hebamme gesucht? Wie bist du vorgegangen?
Da eine sehr gute Freundin von mir auch gerade schwanger war, wusste ich schon so ein bisschen, wie man da so an die Sache rangeht. Also ich hatte auch schon einige Freundinnen, die Kinder hatten und war da auch immer sehr interessiert. Deswegen wusste ich eben, ich muss mich jetzt da wirklich schnell drum kümmern. Wir haben uns dann eine Hebamme so in der Nähe gesucht. Die war schon ein bisschen älter. Die ging schon so Richtung Rentenalter und da habe ich dann aber irgendwann gemerkt, dass es nicht passt, weil ich hatte in der Schwangerschaft dann den Norovirus mir eingefangen und war dann natürlich in der ersten Schwangerschaft total verunsichert und habe sie dann angerufen, wo ich eigentlich auch davon ausgegangen bin, dass man das so dann macht, dass man seine Hebamme zwischendurch auch mal anrufen kann, wenn man Sorgen hat. Und da war sie sehr kühl und ja, ist nicht so auf mich eingegangen und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, hier passt irgendwas nicht. Und habe dann tatsächlich die Hebamme meiner Freundin nochmal konsultiert und gefragt, ob sie noch Platz hat. Und dann habe ich nochmal gewechselt, die Hebamme. Das ging auch, weil ich privat versichert war zu der Zeit. Ich weiß nicht, wie es anders gelaufen wäre, aber das war wirklich die beste Entscheidung. Die war ganz toll, die Hebamme.
In welcher Woche war das, dieser Hebammenwechsel? Circa.
Das muss irgendwann Anfang der 20er, also irgendwie 21., 22. Woche, glaube ich.
Okay. Aber nochmal zum Anfang zurück. Wie ging es dir in dem ersten Trimester, auch körperlich? Hattest du viele Schwangerschaftssymptome?
Also meine Brüste sind sehr schnell, sehr doll gewachsen. Das fand ich schon verrückt, weil ich immer gedacht habe, also ich hatte früher sowieso schon recht große Brüste und da habe ich gedacht, boah, also warum muss das jetzt am Anfang der Schwangerschaft schon passieren? Das reicht auch, wenn das erst zum Ende passiert. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern und mit der Übelkeit hatte ich nicht so ein großes Thema. Also mir war die ganze Zeit flau im Magen und ich hatte diesen metallischen Geschmack, von dem man ja auch liest und von dem man auch spricht. Das war aber eigentlich so ziemlich genau von der 8. Schwangerschaftswoche bis zur 11. und dann war das auch von heute auf morgen weg. Mir ging es total gut, also kann ich nicht anders sagen.
Und wie hast du dir die Geburt vorgestellt? Wie hast du den Geburtsort ausgewählt?
Wir hatten uns, ich glaube, wir haben uns sogar nur ein Krankenhaus angeguckt. Das war bei uns in der Nähe. Und genau, das Marienkrankenhaus, das ist ein katholisches Krankenhaus. Das haben wir uns jetzt nicht ausgesucht, weil wir irgendwie religiös sind, eigentlich eher im Gegenteil. Aber irgendwie haben wir uns das angeschaut und waren damit okay. Also haben gedacht, ja gut, also es ist in der Nähe. Das war uns irgendwie wichtig. Also man konnte da mit dem Fahrrad theoretisch hinfahren. So, das hat sich ja auch am Ende gezeigt, dass das wirklich sehr von Vorteil war. Genau. Und ja, nee, so haben wir das eigentlich ausgewählt.
Ja, hast du mit deinem Partner zusammen einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht oder wie hast du dir die Geburt so vorgestellt?
Wir hätten ein, also wir haben uns zu einem Schwangerschaftsvorbereitungs, nee, nochmal zu einem Vorbereitungskurs angemeldet. Allerdings konnten wir den eben nicht mehr besuchen, weil ich eben meinen Sohn zu früh bekommen habe, weil wir dann schon früh ins Krankenhaus mussten. Und das fand ich auch ein bisschen schwierig, weil unter der Geburt, ich meine, da komme ich ja nachher nochmal dazu, aber da habe ich so gemerkt, boah, ich weiß gar nichts. Und ich habe dann zu jeder Hebamme, die ich dann unter der Geburt hatte, immer gesagt, ich hatte keinen Vorbereitungskurs. Bitte sagt mir, was es für Möglichkeiten gibt und ne, was ich machen kann. Und da hat mir dann am Ende so ein bisschen die Begleitung gefehlt. Also ich habe dann mich nach der Geburt nochmal so ein bisschen damit beschäftigt, was man alles hätte machen können. Ja, und insofern würde ich das beim nächsten Mal schon nochmal machen.
Ja,
So.
du hast es jetzt schon angedeutet, dein Sohn kam wesentlich früher als erwartet. Wann fing es an, dass es Komplikationen gab?
Also meine, bis zu dem Zeitpunkt, als ich ins Krankenhaus musste, war wirklich, muss ich einmal sagen, es war eine tolle Schwangerschaft, eigentlich eine Traumschwangerschaft. Ich habe mich gut gefühlt, ich habe mich schön gefühlt, ich habe das Gefühl geliebt, ein Kind im Bauch zu haben. Und bei unserem letzten Termin beim Gynäkologen, bevor es ins Krankenhaus ging, war auch alles gut. Und ich weiß noch, dass ich in diesem Zimmer saß, wo diese die Wehen gemessen werden. Wie heißt denn das nochmal?
CTG.
Genau, CTG, CTG-Raum. Und ich saß mit zwei Frauen dort und bei beiden gab es irgendwie, ich weiß nicht, was da war, aber beide, eine hat sogar geweint und die andere sah auch sehr unglücklich aus. Und ich bin da rausgegangen und habe nur zu meinem Mann gesagt, wir haben so ein Glück, es ist alles gut. Und genau, das muss so in der 30. Woche gewesen sein. Das war ein Donnerstag, das weiß ich noch. Da hatten wir den letzten Termin. Und am Freitag haben wir den Fehler gemacht, in die Sauna zu gehen. Ich hatte mich schon vorher auch informiert, ob man als Schwangere in die Sauna gehen darf. Und war dann auch nur in den leichten Saunen. Und auf dem Rückweg, weiß ich noch, fing das an, dass mein Bauch immer so hart wurde. Genau. Und dann war das das Wochenende über auch, wurde das nicht besser. Und ich weiß noch, dass wir dann auch Freunde zu Besuch hatten und wir hatten einen sehr lustigen Abend und wir haben sehr viel gelacht und dieses Lachen, weiß ich doch, das hat irgendwie auch dazu geführt, dass mein Bauch immer hart wurde. Und genau, und am Montag dann, Montagabend, war ich alleine zu Hause, weil mein Mann beim Training war. Und dann merkte ich so, der Bauch wird irgendwie in regelmäßigen Abständen hart und spannt. Hab mir dann eine Wehen-App runtergeladen. Die hat mir dann gesagt, ich soll doch bitte ins Krankenhaus fahren. Und dann war ich, also damit hatte ich in dem Moment auch gar nicht gerechnet. Hab dann auch meine Hebamme angerufen und die hat dann auch zu mir gesagt, du, fahr mal lieber ins Krankenhaus, lass es einmal überprüfen. Es ist bestimmt nichts, aber lass es einmal überprüfen und dann sind wir sicher. So, und dann hatte ich meinen Mann angerufen, er soll nach Hause kommen, wir müssen ins Krankenhaus. Genau, und dann habe ich weiß noch, dass er dann sagte, wir nehmen mal lieber die Krankenhaustasche mit. Die hatte ich nämlich gerade vor ein paar Tagen gepackt, wo ich noch dachte, oh, vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Das war irgendwie schlimm. Naja, und dann habe ich auch gedacht, nee, wir brauchen die nicht, weil ich mir wirklich sicher war, da wird nichts sein. Naja, und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und dann hat der Arzt geschaut und hat auch erst gesagt, das ist alles gut. Hat dann den Gebärmutterhals gemessen und hat dann gesagt, oh, nee, tut mir leid, es ist doch nicht alles gut. Hat mir dann, Zerklage heißt das, glaube ich, ne? Hat er mir dann eingesetzt vor den Muttermund diesen Ring. Genau, da habe ich jetzt gerade von der Frau gehört, dass sie das total unangenehm fand und dass der rausgenommen werden musste. Ich habe den gar nicht gespürt. Genau, dann hieß es erstmal, ich soll 3 Tage da bleiben. Er hat aber auch schon angedeutet, wird bis 34.0 oder bis 36.0 alles versucht. Ich glaube bis 36.0, ne? Nee, bis 34.0, genau. Mir wurde dann gesagt, ich soll 3 Wochen mindestens da bleiben, eben bis 34.0, weil man eben bis 34.0 alles versucht aufzuhalten. Und danach lässt man es quasi geschehen. Ja, und das war natürlich für mich echt ein Schock, dass ich jetzt 3 Wochen im Krankenhaus bleiben muss. Ja, weil man sich natürlich schon zu Hause auch am wohlsten fühlt, ne? Genau,
Ganz
und
kurz,
dann,
du hattest erwähnt, dass du rückblickend sagst, dieser Saunabesuch war vielleicht die Ursache. Wurde dir das damals so gesagt oder ist es dein eigenes Gefühl und wie ging es dir dann in dieser Zeit damit?
Also ich muss dazu sagen, mein Gynäkologe, den ich zu dem Zeitpunkt hatte, ein sehr erfahrener Gynäkologe, und auch meine Hebamme sagte, das ist einer der besten in Hamburg und sie wäre auch selber bei dem. Der war allerdings sehr entspannt, was so alles anbetrifft, was man in der Schwangerschaft nicht tun sollte, so wie Sushi essen, oder ich habe ihn dann immer gefragt, darf ich dies, darf ich das? Und er hat eigentlich immer gesagt, so, ja, nee, können Sie eigentlich machen. Und ich hatte auch selber nochmal zum Thema Saunieren gegoogelt. Und letztendlich kriegt man ja, also das, was man hören will, findet man auch im Internet. So. Und meine jetzige Gynäkologin, der hatte ich das natürlich auch erzählt. Und die sagte, okay, also saunieren sollte man eigentlich in der Schwangerschaft lieber gar nicht, außer der Körper ist es gewohnt. Das war mein Körper war es aber nicht gewohnt. Und deswegen so im Nachhinein, also am Ende weiß man ja nicht zu 100%, woran es gelegen hat. Aber das wäre sowas, was ich nicht nochmal machen würde. Es war aber auch nicht so, dass ich mir direkt im Anschluss, also als ich da im Krankenhaus lag, Vorwürfe gemacht habe, weil das kam mir erst, dieser Gedanke, dass es die Sauna gewesen sein kann, kam mir erst viel, viel später. Der kam mir, glaube ich, erst vor 2 Jahren, dass mir eingefallen war, ach Mist, wir waren ja in der Sauna und danach ging es los. Nee, darüber habe ich mir gar nicht so die Gedanken gemacht.
Okay, gut. Wie ging es dann im Krankenhaus weiter? Also warst Anfang 30., 31. Woche, als du
Genau.
im Krankenhaus aufgenommen worden bist. Wie lange warst du dann im Krankenhaus, bis die Geburt anfing?
Das waren ziemlich genau 2,5 Wochen. Genau, und ich durfte nur liegen, habe alle 3 Stunden Wehenhemmer bekommen. Weiß noch, dass mir davon immer sehr warm wurde, weil das irgendwie eigentlich ein Medikament ist, was den Blutdruck senkt, glaube ich. Und da haben sie irgendwann rausgefunden, dass das wohl auch die Wehen hemmt. Genau, ich habe das aber soweit gut vertragen. Ich wurde schon mal darauf vorbereitet, dass man alle 3 Stunden irgendwie wach sein muss und diese Tablette, also auf diesen Rhythmus mit dem Kind wurde ich schon so ein bisschen vorbereitet. Das war auch irgendwie im Nachhinein ganz lustig. Genau, ich habe jeden Tag mindestens ein CTG bekommen, weil ich auch wirklich, ich glaube, jeden Tag Wehentätigkeit hatte. Und aber also ich weiß, dass ich am liebsten zu Hause gewesen wäre, natürlich. Und ich habe dann mein eigenes Bettzeug mit ins Krankenhaus genommen. Das kann ich auch wirklich jeder Frau empfehlen. Ich wurde dafür immer so ein bisschen belächelt, aber ich wollte so ein bisschen Zuhausegefühl haben. Und wenn man seine eigene Bettwäsche hat mit dem eigenen Geruch, das macht einfach schon viel aus. So.
Verstehe ich
Und
total.
genau, und ich hatte 3 Zimmernachbarinnen in diesen 3 Wochen, in diesen 2,5 Wochen. Oder nee, am Ende war ich 3 Wochen im Krankenhaus. Genau. Und ja, das war auch total nett. Die letzte Zimmernachbarin, die ich hatte, weiß ich noch, ich wurde da reingeschoben. Ich wusste sofort, okay, das passt, weil ich davor eine Zimmernachbarin hatte. Das hat nicht so gut gepasst. Und das ist auch psychischer Stress, ne? Wenn man mit einer Person dann auf einem Zimmer liegt, wo es irgendwie nicht so passt und man muss halt ja 24/7 mit der Person verbringen. Und mein Mann ist ja auch jeden Abend gekommen und durfte dann ja aber auch nur bis zu einer bestimmten Zeit da sein. Nee, aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Die Zeit im Krankenhaus war schon, also die Zeit vor der Geburt war schon auch sehr, Ja, auch psychisch belastend, weil irgendwie ständig was war. Dann waren wieder Wehentätigkeiten und dann kam eines Tages, ein paar Tage vor der Geburt war das, kam der Chefarzt, war Chefarztvisite und das war so ein Typ, der hat sich sehr aufgeblasen, kam da rein und man hat richtig gemerkt, okay, der möchte jetzt hier eine kleine Show abziehen. Mein Mann war zu dem Zeitpunkt nicht da. Und der sagte dann zu mir, ohne großartig, glaube ich, meine Akte gelesen zu haben, wir würden jetzt heute einfach mal die Medikamente absetzen, ich soll mal voll auf Belastung gehen und dann gucken wir mal, was passiert, vielleicht könne ich dann nach Hause. Und ich war in dem Moment happy, weil ich dachte, boah, cool, ich kann nach Hause. Hab dann direkt meinen Mann angerufen und der war total verunsichert, hat gesagt, das kann doch nicht sein. Eigentlich wurde uns gesagt, bis 34.0 wird alles aufgehalten und jetzt machen die hier einen Versuch mit dir. Und also wir waren da sehr, sehr gegensätzlich in unseren Gefühlen. So, und dann habe ich, glaube ich, nur eine Medikamentengabe ausgesetzt, habe geduscht. Ich habe mich jetzt gar nicht großartig viel bewegt und wurde dann aber auch direkt untersucht. Und dann hat sich mein Gebärmutterhals, glaube ich, von 2 Zentimeter, also ich bin ins Krankenhaus gekommen mit 2,4 Zentimeter. Normal ist, glaube ich, 4 Zentimeter. Und dann hat er sich, glaube ich, um 1,5 Zentimeter verkürzt. Das wurde mir nicht gesagt. Die Oberärztin, die mich untersucht hat, weiß ich noch, die war sehr sauer auf den Chefarzt, weil sie direkt sagte, es tut mir leid, aber das hat der Chefarzt nicht mit mir abgesprochen. Ich hätte diesen Vorschlag niemals gemacht, weil sie jeden Tag Wehentätigkeit haben. Das macht man eigentlich eher bei Frauen, die keine Wehentätigkeit haben, wo man sich nicht sicher ist, ob die Diagnose überhaupt richtig war oder keine Ahnung. Oder wo man das Gefühl hat, der Gebärmutterhals baut sich wieder auf. Genau. Und sie sah dann ja scheinbar auch in der Untersuchung, dass sich der Gebärmutterhals so verkürzt hat. Und hat dann auch sofort gesagt, sie legen sich bitte wieder sofort hin. Wir geben sofort wieder Medikamente und sie können leider nicht nach Hause. Mein Mann war dann natürlich sehr beruhigt und für mich war das wirklich wie ein Schlag ins Gesicht, weil ich wirklich damit gerechnet hatte, ich kann nach Hause. Genau. Und dann am nächsten Tag, also das hat dann leider so eine Kette von Ereignissen ausgelöst, die dann zur Frühgeburt dann nochmal geführt haben. Ich weiß natürlich nicht, wie es ohne dieses Ereignis abgelaufen wäre. Aber ich hatte am nächsten Tag, war meine Mutter zu Besuch und eine Freundin von mir mit ihrer Tochter und auf einmal bekam ich so Schmerzen im Rippenbereich. Es fühlte sich für mich an wie echt krasse Wehen, so von jetzt auf gleich. Und dann haben wir natürlich einen Arzt gerufen und der war gerade in der Geburt, kam dann kurz rein und hat mich total gestresst gefragt, okay, was sind Ihre Symptome? Ich habe gesagt, ich habe Wehen, es zieht alles hier im Rippenbereich, im oberen Bauch. Und dann hat er mich dreimal gefragt, verspüren Sie Druck nach unten? Und ich fand diese Frage, gut, die war wahrscheinlich berechtigt, weil er wissen wollte, ob das Kind sich Richtung Geburtskanal bewegt. Für mich war die Frage aber ein bisschen überfordernd, weil ich ja gar nicht wusste, wie sich so ein Druck nach unten anfühlt. Und ich lag ja die ganze Zeit so. Und ich habe dann einfach, weil ich wollte, dass er mich untersucht, habe ich dann am Ende ja gesagt. Und dann hat er mich untersucht, ganz schnell, hat gesagt, es ist alles gut, hier passiert gerade nichts. Und hat aber bei der Untersuchung, weiß ich auch noch genau, dass es plötzlich gezogen hat, hat meine Fruchtblase verletzt. So, also es ist dabei ein kleiner Riss entstanden. Genau, und dann in der Nacht da drauf. Also das habe ich aber in dem Moment, ich habe nur gemerkt, dass es kurz gezogen hat, habe mir da aber keine Gedanken bei gemacht. Genau, und in der kommenden Nacht hatte ich dann, bin ich nachts aufgestanden, musste ja meine Medikamente nehmen, bin zur Toilette und hatte eben gesehen, dass ich grünen Ausfluss hatte. Und war dann total unsicher, ist das jetzt irgendwie was Schlimmes oder nicht. Hab dann, glaube ich, nach einer Stunde oder habe dann auch gemerkt, so ich, da sind auch wieder Wehen. Und dann habe ich eine Schwester gerufen, die hat sich das angeschaut mit der Ärztin zusammen und dann haben sie gesagt, okay, sie verlieren Fruchtwasser, grünes Fruchtwasser spricht dafür, dass das Kind unter Stress steht. Das spricht irgendwie dafür, dass das Kind ins Fruchtwasser geschiedert hat oder wie auch immer. Genau, und dann hieß es, das wird wohl jetzt losgehen, wir können nicht länger warten. Ich habe dann eine Antibiose bekommen, weil man das eben macht, wenn die Frau Fruchtwasser verliert. Oh, also ich krieg's auch nicht mehr so richtig zusammen. Aber nee,
Ja,
genau,
weil
ich habe
die
die.
Infektionsgefahr höher ist, wenn die Fruchtblase schon geöffnet ist. Und du hast ja gesagt, da
Genau.
war ja ein bisschen Zeit dazwischen, wenn
Ja.
der Verdacht war, dass es vielleicht schon am vorigen Tag bei der Untersuchung passiert ist. Das heißt, die Fruchtblase war jetzt schon eine Weile geöffnet und es war schon Meconium im Fruchtwasser. Dann wird einfach präventiv das Antibiotika gegeben.
Genau. Aber irgendeinen Zwischenschritt muss ich vergessen haben, weil ich noch weiß, dass die Ärztin irgendwann zu mir ins Zimmer kam, mir diese Antibiose gab und mir sagte, ich werde in den nächsten 5 Tagen wird das Kind geholt. Und genau, nee, genau so war das. Ich hatte dieses grüne Fruchtwasser. Dann kam die Ärztin rein, hat mir die Antibiose gesetzt und hat gesagt, wir können jetzt noch ein paar Tage das hinauszögern, aber mehr als 5 Tage nicht. Dann wird er geholt. Und ich weiß auch, dass für mich da auch so eine Welt zusammengebrochen ist. Ich weiß gar nicht warum, weil ich habe schon die ganze Zeit eigentlich auch gewusst, dass er früher kommen wird. Und es wurde auch zum Glück im Krankenhaus, es wurde mir die ganze Zeit vermittelt, alles, was nach der 30. Woche passiert, ist okay. Da kann man die Kinder gut aufbauen und die wenigsten tragen eigentlich Schäden davon. Genau.
Wurde
Und
dir in
genau.
der Zeit mal vielleicht die Neonatologie auch gezeigt? Weil manchmal weiß ich, wird das gemacht bei Frauen,
Ja.
die so früh im Krankenhaus sind und die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie ein Frühchen
Ja.
haben werden, dass du schon mal wusstest, was dich erwartet?
Gezeigt nicht, weil ich ja auch nicht aufstehen durfte. Aber es kam ein super netter Arzt von der Neonatologie zu mir und hat mich eben darüber aufgeklärt, wie es ablaufen könnte, wenn mein Sohn zu früh kommt. Also dass er dann diese Atemunterstützung bekommt, dass er eventuell eine Magensonde bekommen könnte, all diese Dinge. So, aber hat mir auch die ganze Zeit wirklich vermittelt, es ist ab der 30. Woche ist eigentlich alles gut. So, genau. Genau, ja. Und genau, nachdem ich diese Antibiose bekam und mir gesagt wurde, 5 Tage, mehr nicht, ging es aber dann in der nächsten Nacht schon los. Und dann war auch irgendwie, ich hatte gar keine Angst, ich habe mich dann auch gefreut. Ich habe dann gedacht, okay, dann ist es jetzt so. Und dann lerne ich jetzt meinen kleinen Sohn bald kennen und war dann auch irgendwie guter Dinge. So. Und genau, und was ich ja vorhin auch gesagt hatte, das Krankenhaus war ja wirklich um die Ecke. Mein Mann brauchte, glaube ich, immer nur 10 Minuten mit dem Fahrrad. Das hat sich eben wirklich als großer Vorteil herausgestellt. Und der kam dann auch immer sofort. Der war natürlich, ich glaube, in der letzten Woche vor der Geburt war der so oft auf Abruf und ist so oft schnell ins Krankenhaus geradelt gekommen, weil es ständig hieß, es geht jetzt los und hier ist wieder was und so weiter. Genau. Aber genau, ich bin dann morgens um 5 in den Kreissaal gekommen und ja, es sollte dann aber noch 23 Stunden dauern, bis Camilo gekommen ist.
Okay, wie
Ja.
waren diese 23 Stunden?
Genau, ich kam erst in den Kreissaal und wurde erstmal an verschiedene Geräte angeschlossen. Mein Zugang hatte ich ja schon. Und dann zeichnete sich aber ab, okay, die Wehen sind jetzt noch nicht so doll, der Muttermund war noch nicht wirklich geöffnet. Dann bin ich erstmal in das Vorwehenzimmer gekommen. Da wurde mir die Cerclage rausgenommen. Und dann wurden meine Wehen immer weniger. Immer weniger. Und das war eigentlich, also den Wunsch, den ich so hatte, war, ich wollte Wehen auf natürlichem Wege bekommen, weil ich schon so viele also schlimme Geschichten gehört hatte über das Einleiten. Da hatte ich wirklich Angst vor. Genau, deswegen war das mein Wunsch. Und da fängt es an, dass ich mir so im Nachhinein gedacht habe, man hätte mir so viele Tipps geben können, wie man die Wehen wieder ankurbelt oder ja, also da gibt es ja einfach verschiedene Möglichkeiten. So. Und das war aber nicht der Fall. Ich lag dann da, habe immer wieder versucht zu schlafen, weil ich die Nacht zuvor auch schon nicht wirklich geschlafen hatte und ich irgendwie auch fit sein wollte für die Geburt. Dann sollte ich, glaube ich, nochmal duschen und mich nochmal so ein bisschen bewegen. Das habe ich dann getan, habe nochmal meine Zimmernachbarin besucht Und ich glaube, um 14 Uhr hieß es dann, so, jetzt hängen wir sie mal an den Tropf. Und da habe ich dann auch wirklich gesagt, ich habe Angst davor. Wie läuft das ab? Ich möchte, dass wir ganz, ganz langsam anfangen. Und das haben die auch wirklich gemacht. Die haben das ganz leicht dosiert. Und das hat dann aber ewig gedauert. Wir lagen dann, auch dafür kam ich dann in den Kreissaal und hing die ganze Zeit am CTG. Und was ich mich nochmal im Nachhinein so gefragt habe, so man hätte ja auch, ich hatte eine eigene Badewanne im Kreissaal. Ich weiß nicht, ob man das bei Frühchen nicht macht. Ich habe aber auch nicht nachgefragt. Sowas ärgert mich dann im Nachhinein. Also ich glaube, für die nächste Geburt würde ich mir all solche Dinge aufschreiben, damit ich sie nicht vergesse. So, du wolltest eigentlich in die Badewanne, frag mal nach, ob das geht. So, naja, und in der Badewanne kann man ja auch die Venen ankurbeln. Aber ich weiß jetzt wirklich nicht, ob man mir das nicht angeboten hat, weil das bei einer Frühgeburt einfach nicht gemacht wird. Und ich weiß auch, dass mir die ganze Zeit total kalt war. Also eine Badewanne wäre wirklich toll gewesen. Aber gut, ich lag dann da die ganze Zeit. Es war so, ich weiß auch, dass mir so langweilig war, dass ich irgendwann zu meinem Mann gesagt habe, wir hatten unseren Laptop dabei, mach bitte irgendwas an, meinetwegen auch Fußball, aber irgendwie muss ich jetzt mal ein bisschen entertained werden. Was richtig toll war, meine Mutter und meine Oma kamen mich noch im Kreißsaal besuchen. Ich hatte nämlich meiner Mutter dann gesagt, so, es geht los. Ich habe gar keine Sachen für die Geburt. Ich hatte mir das nämlich immer so vorgestellt, dass ich irgendwie ein Hemd oder einen Bademantel trage, den ich eben unter der Geburt, wenn das Kind rauskommt, aufmachen kann, damit ich das Baby drauflegen kann. Und dann hatte meine Mutter mir eine Bluse von sich mitgebracht oder so ein Nachthemd und noch einen Bademantel. Und ja, dann stand sie da mit meiner Oma im Kreißsaal und das war irgendwie, da erinnern wir uns auch gerne dran. Und meine Mutter ist auch so stolz darauf, dass sie sagt, ich war in dem Raum, in dem mein Enkel zur Welt gekommen ist. So, das war irgendwie echt toll. Da war das Krankenhaus auch total offen für. Es war nur immer wichtig, dass nicht mehr als 3 Leute im Kreißsaal waren. Genau. Und dann haben wir da irgendwie unseren Abend verbracht. Und es, ja, ist nichts. Es passierte nichts. Die Wehen wurden nicht stärker. Und ich weiß auch, dass um 8 Uhr war, glaube ich, Hebammenwechsel. Und dann sagte die Hebamme zu mir, wir sehen uns dann morgen wieder. Und dann habe ich sie gesagt, wie morgen? Ja, ich habe ja in 24 Stunden beginnt wieder meine Schicht oder in 16 Stunden. Ich glaube nicht, dass du bis dahin dein Kind bekommst. Und das war für mich so demotivierend, weil ich dachte, okay, ich bekomme jetzt irgendwann diese Nacht mein Kind. Und sie, ja, vermittelte mir dann, das wird nicht der Fall sein. Das wird hier noch ewig dauern. So, das weiß ich noch, dass ich da dachte so, boah, echt jetzt? Naja, und dann um 21 Uhr ungefähr kam dann die Ärztin rein, hat sich das alles angeschaut, das CTG, und sagte dann, okay, wir müssen jetzt mal den Venentropf ein bisschen hochdrehen, weil hier muss mal was passieren. Ihr Sohn hat wohl schon Stress. Das hat sie irgendwie über das CTG sehen können. Naja, und dann dachte ich auch, ja gut, dann kurbeln wir das Ganze jetzt an, war dann auch irgendwie dankbar. Und dann wurde der Tropf hochgedreht und dann bekam ich natürlich immer stärkere Wehen. Und genau, und dann kam die Hebamme natürlich auch regelmäßig rein. Und ich weiß auch, dass der Muttermund sich so langsam geöffnet hat und dass sie dann auch sagte, dass ich irgendwie eine Muttermundverkrampfung, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Der war eben sehr verkrampft, so dass er sich nicht weiter öffnete, und dann bekam ich, na, Womex, kann das sein? Irgendwas, was so ein bisschen entspannt wirken sollte, und ich weiß auch, ich hatte die ganze Zeit über eigentlich, seitdem ich diese Antibiose bekam, auch die ganze Zeit Durchfall. Ich war eigentlich nur auf Toilette. Und dann bekam ich da eben noch dieses Medikament, damit sich mein Muttermund entspannt. Das hat auch, also davon ging es mir auch nochmal schlechter. Dann hat sie mir den Muttermund massiert. Ich weiß auch, dass das so mit das Schmerzhafteste an der ganzen Geburt war, diese Muttermundmassage. Genau, und dann, genau, und dann hieß es, okay, der Muttermund ist so verkrampft, dass wir jetzt eine PDA setzen. Eine PDA würde man sowieso auch bei Frühgeburten gerne setzen, damit eben der Druck auf den Kopf des Kindes nicht so hoch ist, weil der eben bei einer Frühgeburt, wenn die Kinder eben noch so klein sind, der Kopf eben noch viel weicher ist als bei reif bei geborenen Kindern. Und da dachte ich, ja gut, dann machen wir das mal mit. Und dann kam die Anästhesistin rein und ich hatte zu dem Zeitpunkt echt auch schon starke Wehen, musste mich sehr konzentrieren. Und ich weiß noch, die kam rein und es war gleich das Gefühl da, wir beide passen nicht zusammen. Das war, ich kann gar nicht sagen, woran das lag, aber es war einfach, das Gefühl war da. Ich fand sie in dem Moment unsympathisch. Und dann hat sie uns diese ganzen Dinge vorgelesen, was passieren kann und so. Und da hat, glaube ich, eine andere Frau in deinem Podcast auch schon gesagt, dass sie es komisch fand, dass das erst unter der Geburt besprochen wird. Und ich meine, ich lag vorher schon 16 Stunden da. Da hätte man ja schon lange mal mit mir sprechen können. So.
Und du
Ich
warst
weiß nicht,
vorher
aus.
schon 3 Wochen im Krankenhaus
Ja, ganz genau.
mit der Aussicht, dass du wahrscheinlich ein Frühchen
Ganz
kriegen
genau.
wirst. Ja, das ist einfach nochmal, also viele, die zuhören, wissen, ich bin selber gerade schwanger. Ich habe nicht vor, nochmal eine PDA unter der Geburt zu kriegen, aber für den Fall, dass es ist, war ich gestern bei mir in dem Krankenhaus, wo ich angemeldet bin zur Geburt, gibt es ein Anästhesiegespräch einmal im Monat, da geht man hin, da kriegt man die ganzen Informationen und da kriegt man diesen Fragebogen, den habe ich jetzt zu
Ah,
Hause,
perfekt, ja.
den fülle ich zu Hause aus, unterschreibe den, und das hatte ich bei meiner ersten Geburt auch schon gemacht. Also für alle, die zuhören, wenn euer Krankenhaus das nicht anbietet, fragt einfach bei einem der Termine nach dem Aufklärungsbogen zur PDA, dass sie den zur Geburt schon mitbringt. Also einfach nur als Backup.
Total. Also ich habe mich da in dem Moment auch wirklich, auch mein Mann hat sich sehr geärgert, weil wir saßen da, ich hatte schon tierische Wehen. Und dann werden dir diese Dinge vorgelesen. Und mein Mann war, der hatte, glaube ich, in dem Moment wirklich Angst, weil es kam alles sehr plötzlich mit dieser PDA und so. Und wie gesagt, man hätte es in den 3 Wochen oder 2,5 Wochen vorher schon lange mal besprechen können. So, und dann wurden wir ja auch schon so vor vollendete Tatsachen gestellt. Also es hieß, ich hatte eigentlich gar nicht die Wahl, weil gesagt wurde, der Druck auf den Kopf des Kindes ist zu hoch, wir müssen das jetzt machen. So. Und dann hat sie das viermal probiert. Viermal habe ich diese Nadel in den Rücken bekommen. Und ich weiß, dass das die Wehen natürlich auch nochmal richtig angekurbelt hat. Und für mich war das wirklich die Hölle. Auch wenn ich, also ich glaube, wenn sie es einmal gemacht hätte und es hätte geklappt, dann hätte ich gesagt, war gar nicht so schlimm. Aber dadurch, dass es viermal passiert wurde, gemacht wurde, war das wirklich so im Nachhinein die Hölle für mich. Und ich habe dann nach dem vierten Mal gesagt, weil sie es nicht geschafft hat, ich möchte jetzt nicht mehr. Ich möchte diese PDA nicht haben. Und dann haben sie es so ein bisschen probiert über den Weg schlechtes Gewissen, ne? Der Druck ist zu hoch, das kann ihr Kind verletzen. Das werden die ja, es wird ja auch wahrscheinlich sein, also seine Richtigkeit haben. Aber ich war wirklich dann nach dem vierten Versuch so weit, dass ich das einfach nicht mehr wollte. Und ich konnte mich auch wirklich kaum noch zusammenreißen bei den Wehen. Naja, aber dann ging sie wieder. Ich hatte keine PDA. Und dann hat die Hebamme sich nochmal meinen Muttermund angeguckt. Der war schon, der war da mittlerweile bei 6 Zentimeter. Und dann hat sie, weil meine Fruchtblase noch nicht geplatzt war, hat sie die Fruchtblase eröffnet. Und ich weiß noch, die Fruchtblase wurde eröffnet. Es war so ein bisschen schmerzhaft, aber auch nicht doll. Und dann bekam ich plötzlich einen ganz eigenartigen Geschmack im Mund. Das habe ich ihr gesagt. Und dann hat sie mir sofort eine Schüssel hingereicht. Und ich musste mich übergeben. Und sie sagte auch, das ist völlig normal. Es kann wirklich passieren, wenn man die Fruchtblase eröffnet, dass sich dann alle Körperöffnungen einmal leeren. So. Und dann hat es, glaube ich, also so in meiner Erinnerung, man hat ja so dieses Zeitgefühl nicht mehr wirklich, hat es dann wirklich nicht mehr lange gedauert. Die Fruchtblase wurde eröffnet und die Wehen wurden richtig doll. Und also in meiner Erinnerung hat es dann noch eine halbe Stunde gedauert, bis ich gesagt habe, ich muss jetzt pressen. Ich hatte gar nicht das Gefühl, dass sich jetzt die Wehen verändert haben. Also viele Frauen berichten ja, glaube ich, dann davon, dass die Presswehen dann wirklich dazu führen, dass man gar nicht mehr anders kann und dass man den Druck dann nach unten nochmal doller verspürt und so weiter. Aber ich hatte dann einfach das Gefühl, da geht nichts. Also ich muss jetzt irgendwie was machen. Ich konnte nicht mehr. Ich wollte einfach, dass da jetzt rauskommt. Hab dann, glaube ich, auch gesagt, holt ihn einfach per Kaiserschnitt. Ich möchte einfach, dass das jetzt vorbei ist. Und dann sagte die Hebamme zu mir, okay, wenn die Frauen nach einem Kaiserschnitt schreien, dann ist es soweit, dann geht es los.
Typische Übergangsphase.
Ja. Ja, und so war es dann auch. Also es war dann wirklich, ich habe dann eben gepresst. Erst, also ich lag die ganze Zeit auf dem Rücken, bin ich der Meinung, bis die Hebamme sagte, so, sie legen sich jetzt mal auf die Seite, legen das Bein bei mir auf die Schulter. Also lag ich so auf der Seite. Und er kam dann aber nicht raus. Ich habe dann, und genau das wollte ich auch nochmal sagen, über diese Einleitung wird ja auch gesagt, dass man keine Pausen zwischen den Wehen hat. Und das war wirklich, ich hatte gar nicht das Gefühl, so wie ich das auch teilweise auf Instagram, ich gucke mir ab und zu mal Geburten an, weil ich das ganz interessant finde. Das ist dann ja teilweise wirklich so, dass die Frauen richtige Pausen zwischen den Wehen haben. Und dann heißt es so, okay, gleich kommt wieder eine Wehe und dann wird wieder gepresst. Ich hatte durchgehend Wehen. Ich hatte auch gar nicht so dieses innere Gefühl, wann ich jetzt pressen muss und wann nicht. Ich habe dann einfach irgendwie gepresst ohne Ende. Aber Camilo lag mit dem Gesicht nach oben. Also war ein Sterngucker und ist immer wieder zurückgerutscht. Und ich weiß noch, dass mir auch in den 2,5 Wochen vor der Geburt immer gesagt wurde, der wird, wenn er zu früh kommt, das ist das Schöne in Anführungszeichen an der Frühgeburt, die kommen so rausgeschossen, da braucht man gar nicht viel machen. Genau, er rutschte dann immer wieder zurück. Und ich weiß noch, dass ich in dem Moment dachte, mach doch einfach einen Schnitt, weil ich das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, dass er einfach nicht durchpasst. So, und also es lag ja wahrscheinlich dann eher daran, dass er diesen Bogen nicht machen konnte. Mhm. Aber ich hatte das Gefühl, es passt einfach nicht, schneidet, mach doch einfach bitte einen Schnitt. Und das kannte ich von meiner Mutter, dass eben die Möglichkeit gibt, dass man das früher häufig gemacht hat, dass man eben einen Schnitt gemacht hat. Genau, und dann haben sie auch die Schere geholt und ich dachte, also ich hatte in dem Moment gar keine Angst, ich dachte einfach nur, macht es. Und im Nachhinein war das ganz lustig, hatten wir mit der Hebamme nochmal so die Geburt durchgesprochen, war das der schlimmste Moment für meinen Mann, weil er diese Schere sah und dachte, was passiert jetzt? Und für mich war das der erlösendste Moment. Genau, dann wurde der Schnitt gesetzt und Camilo kam rausgeschossen mit einem, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass erst der Kopf draußen war und dann der Rest, er ist in einem Rutsch rausgekommen. Was das Schöne war, was ich mir auch wirklich von Herzen gewünscht hatte, was ja nicht selbstverständlich ist bei einer Frühgeburt, dass sie ihn mir auf die Brust legen. Und das hat das Krankenhaus auch bei der Krankenhausvorstellung erzählt, was mich eigentlich auch überzeugt hatte, dass die Hebammen oder Ärzte sehr großen Wert darauf legen, dass wenn das Kind rauskommt, dass sie der Mutter das sofort auf die Brust legen, weil man sagt, oder weil die eben diesen Ansatz verfolgen, dass der erste Kontakt mit der Mutter stattfinden soll. Also ich meine, klar, wenn die Hebamme das Kind rausholt, dann hat sie natürlich den ersten Kontakt, aber sie haben mir Camilo wirklich in meiner Erinnerung so fast so ein bisschen auf die Brust geworfen, weil sie einfach schnell, die haben auch so die Hände weggerissen. Und dann lag er da und ich fand das war einfach so der allerschönste Moment für mich, weil ich noch ganz, ganz genau weiß, dass dieser Schmerz, dieser Wehenschmerz, der war wie weggeblasen. Es war wirklich von jetzt auf gleich, war Ruhe. Camilo lag auf mir. Er hat geschrien. Und ich wusste dann auch, dass, also schreien ist ja auch irgendwie ein gutes Zeichen. Es ist alles gut. Genau, und ich glaube, er lag dann, lass es 10, 15 Sekunden gewesen sein, lag er auf meiner Brust. Und dann haben sie ihn natürlich erstmal weggenommen. Und ich weiß auch, dass da die Ärzte von der Neonatologie schon da standen und darauf gewartet hatten, daneben ihn zu untersuchen. Dann haben sie ihn einmal ganz kurz untersucht, haben ihn in ein Handtuch oder ein Tuch gewickelt. Dann durfte ich ihn nochmal halten für eine Minute. Und genau, und dann haben sie ihn mitgenommen. Ja. Und ich war aber in dem Moment irgendwie zufrieden. Also es war nicht so, dass ich traurig war, dass er dann, also wahrscheinlich war ich auch traurig, dass er weg war, aber irgendwie, ich durfte ihn nach der Geburt kurz halten, dann ja nochmal. Und das war für mich so wichtig, dass ich dann erstmal okay war mit der Situation. Genau, ich wurde dann genäht. das habe ich auch wirklich als gar nicht schmerzhaft empfunden. Ich glaube, da gehen die Meinungen ja auch sehr auseinander oder auch die Empfindungen. Genau, und dann, weiß ich noch, wurden wir in einen Nebenraum geschoben. Dann sollte ich aufstehen, zur Toilette gehen. Und da dachte ich, wie, ich soll jetzt aufstehen und zur Toilette gehen? Das ist, glaube ich, für die meisten Frauen wirklich die Horrorvorstellung, weil man ja auch gar nicht weiß, was passiert jetzt, wenn ich mich jetzt da auf die Toilette setze. Aber sie hatte mich damit motiviert, indem sie gesagt hatte, wenn sie auf Toilette waren, dann kann ich ihnen auch den Zugang rausnehmen. So, und dann sind sie erstmal auch frei von dem Zugang und dann bin ich sofort zur Toilette gestratzt. Und dann, weil wir natürlich auch schnell zu Camilo dann wollten, auf die Neonatologie. Das war so meine Motivation. Genau. Und dann sind wir auch schon, dann wurde ich in den Rollstuhl gesetzt und dann sind wir auf die Neonatologie. Da lag er dann schon fertig verkabelt in seinem Brutkasten. Und das war natürlich, also das kann man nicht anders sagen, das war ein echt blöder Anblick. Das war einfach nicht schön, ihn da so zu sehen.
Wie, mit dieser Maske. Wie lange warst du schwer? Also wann ist er gekommen?
33,3.
Okay.
Genau.
Ja. Im Interesse der Zeit muss ich dich ein bisschen nach vorne
katapultieren. Okay, sorry.
Wie lange war er auf der Neonatologie? Bist du aus dem Krankenhaus entlassen worden, bevor er?
Nee, genau, es war dann
nach Hause gegangen.
Ich durfte dann, glaube ich, noch 3 Tage bleiben auf meinem Zimmer, auf dem ich auch vorher lag. Musste dann eben ständig abpumpen und so weiter. Und immer zwischen Neonatologie und meinem Zimmer bin ich dann quasi gependelt. Ich weiß noch, dass das für mich auch richtig schlimm war. Ich saß dann in diesem Stillzimmer, musste abpumpen oder musste die ersten Tage die Milch aus meinen Brüsten pressen. Und das tat einfach unwahrscheinlich weh. Und neben mir saßen Frauen, die haben ihre Kinder gestillt. Da weiß ich noch, ich glaube, ich habe nie so viel geweint wie in der Zeit. Genau, und dann nach 3 Tagen hieß es dann, ich müsste das Krankenhaus jetzt verlassen. Und an dem Abend, als ich das Krankenhaus verlassen wollte, sind wir dann natürlich nochmal auf die Neonatologie. Und in der Nacht wurde er unter diese blaue Lampe gelegt, weil er ein bisschen, wie heißt das? Also er war dann gelb und, ne?
Gelbsucht.
Gelbsucht, genau, das wollte ich sagen, ja. Genau, und ich weiß noch, dass ihm das gar nicht gefallen hat. Er lag unter dieser Lampe, hatte diesen Schutz vor den Augen und so musste ich meinen Sohn im Krankenhaus hinterlassen. Das war Horror, aber wir sind dann nach Hause. Ich war dann die erste Nacht seit 3 Wochen wieder zu Hause und wollte aber gar nicht zu Hause sein. Und einen Tag später wurde ich dann angerufen. Dann wurde mir mitgeteilt, dass ein Zimmer frei geworden ist auf der Neonatologie. Es gibt, glaube ich, nur 3 Zimmer auf der Neonatologie. Und da waren wir natürlich total dankbar. Das heißt, ich konnte dann mit Camilo auf einem Zimmer in der Neonatologie schlafen. Er war angekabelt. Ich hatte mein eigenes Bett daneben stehen, hatte einen kleinen Kühlschrank und so weiter. Und das war dann ja mein Zimmer für die nächsten 2,5 Wochen wieder. Wir mussten dann noch 2,5 Wochen bleiben. Genau, da wurde uns auch immer gesagt, bis 36,0 sollen die Kinder bleiben. Also gar nicht abhängig von dem Geburtsgewicht. Das war nämlich auch bei ihm über 2 Kilo tatsächlich. Also 2,2 wog er, glaube ich. Ist dann nochmal auf 2 runtergegangen. Genau, aber sein Problem war, dass er zu schwach war, um zu trinken. Wir mussten mit ihm quasi das Trinken erstmal aus der Flasche trainieren, weil das Trinken aus der Brust einfach für die Babys noch viel anstrengender ist. Genau, und dann war quasi das Ziel, ich glaube, aus der Flasche musste er 50 Milliliter trinken oder so. Und dann war es Zeit, nach Hause zu gehen. Und das hat gedauert. Und ich weiß auch, dass das auch irgendwie total den Druck ausgelöst hat. Und dann wurde ich eine Woche später nach der Geburt, wurde ich richtig krank mit Nasennebenhöhlenentzündung. Ich glaube, das war einfach, also das ist ja kein Wochenbett, wie man sich das vorstellt, ne? Also ich musste ständig abpumpen, aufstehen. Anfangs ja immer zwischen der Station unten und der Neonatologie hin und her switchen. Also ich habe mich wirklich wenig ausgeruht. Wurde dann krank und dann ist mein Mann in das Zimmer eingezogen und hat dann da eine Woche verbracht. Und ich lag zu Hause, habe immer weiter abgepumpt. Genau, und als ich dann wiederkam, weiß ich noch, ich wollte eigentlich auch gar nicht unbedingt wieder zurück ins Krankenhaus, weil ich eine Situation hatte, dass ich nachts abgepumpt habe und auf einmal fingen alle Geräte an zu piepen, weil er wohl aufgehört hatte zu atmen. Und das hat mich so trau, also es, dann kam die Schwester angerannt, hat ihn mal kurz am Fuß so ein bisschen gekitzelt und dann hat er wieder angefangen. Also eigentlich am Ende gar nichts großartig Schlimmes. Es war für mich aber so traumatisch, dass ich eigentlich gar nicht zurück in dieses Krankenhaus wollte. Nachdem ich wieder einigermaßen gesund war, kam dann aber wieder, musste nur noch eine Nacht dort verbringen und durfte dann am nächsten Tag überraschenderweise mit Camilo dann raus. Genau, nach 2,5 Wochen.
Wie war das Ankommen zu Hause?
Das war schön. Also für mich war es schön und ich hatte gar keine Angst, dass er jetzt nicht mehr an den Geräten hängt. Das war eher für mich eine Erleichterung. Mein Mann hatte da schon ein größeres Thema mit. Der hatte irgendwie Angst, dass jetzt nichts mehr überwacht wird. Er hatte sogar auch darüber nachgedacht, diese Angel Care Unterlage zu besorgen. Davon wurde uns aber abgeraten. Und ich bin auch froh, dass wir das nicht getan haben, weil da gibt es auch, glaube ich, viele Fehlalarme und so. Da macht man sich nachher viel verrückter. Und das war ja auch, es ist ja nur wirklich einmal vorgekommen, dass er aufgehört hatte zu atmen. Das war jetzt nicht so, dass das unser Grundproblem war, weswegen wir nicht nach Hause konnten. Genau. Und dann haben wir uns zu Hause schön, das einfach schön gemacht. Wir mussten dann beide noch unsere Masterarbeiten zu Ende schreiben. Das war natürlich ein bisschen anstrengend, weil er leider ja so früh gekommen ist, dass, also ich hätte eigentlich meine Masterarbeit noch abgegeben, bevor 4 Wochen vor Stichtag. Das hat dann aber alles nicht geklappt. Und dadurch, dass es mit dem Stillen immer sehr lange gedauert hat und er immer wieder eingeschlafen ist, weil er einfach noch so schwach war, saß ich da dann am Laptop. Er hat 3 Stunden an meiner Brust getrunken und das war irgendwie entspannt, weil er auch wirklich, also es gibt ja die Frühchen, die irgendwie das schwer haben, so im Leben anzukommen und sehr unruhig sind. Und er war genau das Gegenteil. Er hat, dadurch, dass er auf der Neonatologie ja immer im Bett geschlafen hat, konnte er immer in seinem Bett schlafen. Er musste gar nicht so viel auf uns drauf liegen. Und er hat eigentlich ganz, ganz viel geschlafen, ganz viel Schlaf aufgeholt nochmal.
Schön. Weil ich leider gleich einen nächsten Termin habe, müssen wir
Ja,
jetzt noch die zweite Schwangerschaft schnell durchsprechen. Ihr habt irgendwann versucht, wieder schwanger zu werden. Und die Schwangerschaft ist dann leider noch früher geendet. Und,
Genau.
genau, wie war das, als ihr beschlossen habt, wir versuchen es jetzt nochmal?
Genau, wir wollten dann irgendwann das nochmal versuchen, ein zweites Kind. Und ich bin dann eben zu einer neuen Gynäkologin gegangen und wusste eigentlich auch schon direkt, dass ich auch eine Gelbkörperschwäche habe und dass das nicht so einfach werden würde. Und sie hat dann aber eigentlich sofort, ohne dass wir da großartig Tests gemacht haben, weil es sehr, sehr eindeutig war, dass ich das habe, habe ich sofort alle Hilfsmittel bekommen, Progesteron und so weiter. Genau, und dann bin ich tatsächlich auch schon im dritten Zyklus schwanger geworden. Und hatte aber von Anfang an immer mal wieder so Blutungen, da ich eigentlich durch dieses Progesteron immer genau auch testen musste, wann ist der Eisprung, wusste ich immer genau auch, wann der Eisprung war, und wusste ja eigentlich deswegen auch genau, in welcher Woche wir uns befinden. Die Untersuchungen haben aber immer so ein bisschen was anderes verdeutlicht, also er war das, oder nicht er, ich weiß ja gar nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge gewesen ist. Der Embryo war immer nicht so weit, wie er hätte sein sollen. So, das hat aber meiner Gynäkologin gar keine Sorgen bereitet, aber ich hatte eben hier und da mal eine Blutung und habe ständig rumgegoogelt, mit meiner Hebamme gesprochen, mit meiner Gynäkologin gesprochen. Ich habe mich da auch wirklich sehr, sehr verrückt gemacht und hatte irgendwie einerseits ein schlechtes Gefühl, eben aufgrund dieser Blutung. Aber andererseits hatte ich sehr, sehr stark mit der Übelkeit zu kämpfen, so dass ich eigentlich ja den ganzen Tag immer mal wieder zur Toilette rennen musste. Und da hat mir aber meine Gynäkologin schon zum Glück nach 2 Tagen schon direkt ein Medikament verschrieben. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wie das heißt. Das musste ich, glaube ich, zweimal am Tag nehmen. Und das hat so toll geholfen. Also klar, dieses flaue Gefühl hatte ich weiterhin, aber ich hatte eben, ich musste nicht mehr ständig brechen. Und das hatte ich aber dann wirklich durchgehend die ganze Zeit, dass ich diese, also dass ich ohne diese Medikamente hätte gar nicht überleben können, sozusagen. Genau, und dann einen Tag vor dem Geburtstag meines Sohnes hatten wir dann noch einen Termin. Der Geburtstag meines Sohnes wäre quasi 12. Woche dann gewesen. Da wollten wir es ihm dann eigentlich ganz gerne sagen, weil er sich auch schon seit Ewigkeiten ein Geschwisterchen wünscht. Naja, und dann wollten wir uns eigentlich nur noch mal das Okay abholen und sehen, dass alles gut ist. Genau, wurden dann aber eines Besseren belehrt und dann hat die Gynäkologin eben ziemlich schnell gesehen, dass sich der Embryo seit der 9. Woche nicht weiterentwickelt hat und dass das Herz eben nicht mehr schlägt. Genau, und das war, ja, wie sich die Hörerinnen das hier natürlich vorstellen können, echt schlimm. Das war ja auch wieder wie ein Schlag ins Gesicht, damit hatte ich nicht gerechnet, weil ich eben auch immer der Meinung war, je mehr Schwangerschaftsanzeichen, also sowas wie Übelkeit, desto besser für die Schwangerschaft. Genau, und insofern hatte ich damit nicht wirklich gerechnet. Und ja, das war natürlich schlimm. Aber mir war auch sofort bewusst, okay, das wird einfach nicht gesund gewesen sein und insofern hat das schon seinen Grund. Ich habe mir eigentlich zu keinem Zeitpunkt selber Vorwürfe gemacht, sondern mir war einfach bewusst, das passiert jeder, weiß ich nicht, jeder dritten oder vierten Schwangeren. Das passiert einfach und das ist die natürliche Auslese. Genau. Und dann hatte mir meine Frauenärztin eben die Möglichkeiten aufgezählt, die es gibt. Und mein erster Impuls war, okay, wir lassen das oder ich lasse das wegmachen. Bin dann aber nochmal in mich gegangen, wollte es dann eigentlich auf dem natürlichen Wege probieren und hatte auch immer mal wieder so ganz starke Blutungen. Aber nach 2,5 Wochen, glaube ich, habe ich dann gesagt, okay, hier muss jetzt was passieren. Von alleine geht's nicht. Habe das dann eben entfernen lassen. Hatte aber eine Woche danach, hatte ich nochmal so starke Blutungen, dass ich in die Notaufnahme musste. Und die Gynäkologin hat aber nichts gesehen. Ein paar Tage später war ich bei meiner Gynäkologin, die sagte eindeutig, da ist noch was. Und witzigerweise hatte ich dann aber genau, na, also schon bei dem Termin bei meiner Gynäkologin, als sie sah, da ist noch was, hatte ich Wehen. Ich habe es nicht als Wehen wahrgenommen, es waren einfach Rückenschmerzen. Und dann an dem Abend ist es quasi noch abgegangen. Genau. Und das war, damit hat er sich das dann. Genau. Das war die Kurzform der Fehlgeburt.
Ja, oh wow. Das heißt, du hattest dann die Ausschabung und dann trotzdem noch mal den Rest als natürlichen Abgang. Ich meine, es tut
Und
mir.
das passiert ja auch wirklich häufig, ne? Also ich habe es dann auch natürlich wieder gegoogelt und habe auch gelesen, wie vielen Frauen das so passiert, weil das ist ja, die gehen da ja blind rein, die Gynäkologen saugen da irgendwas ab und sehen ja gar nicht, was sie absaugen. Also soweit ich das weiß.
Ja, da muss ich ehrlich sagen, kenne ich mich gar nicht so aus. Aber ich habe es schon öfter mal gehört, dass das halt das nicht immer alles quasi passiert. Und ja, du hattest nochmal angesprochen, das Thema, da bin ich dir auch sehr dankbar, weil du mich deshalb auch kontaktiert hast mit trotz Schwangerschaftsanzeichen, dass das Herz aufhört zu schlagen. Und ich meine, ich will niemanden irgendwie, der jetzt vielleicht schwanger ist und das hört, ein schlechtes Gefühl geben,
Nein, auf gar keinen
weil
Fall.
es passiert, glaube ich, doch eher selten, dass der Körper einfach noch weiterhin die Schwangerschaftshormone produziert, obwohl das Herz nicht mehr schlägt. Aber es gibt es halt auch.
Ja, und das war für mich natürlich auch wirklich sehr verunsichernd am Ende, ne? Weil ich weiß noch, dass als meine Gynäkologin mir dann sagte, so das Herz schlägt nicht mehr und ich mir weiterhin so übel war, habe ich gedacht, vielleicht war das eine Fehldiagnose. Davon liest man auch, dass es Momente gibt, in denen kann man den Herzschlag nicht entdecken und dann ein paar Tage später entdeckt man den dann doch wieder so. Und dann war ich nochmal bei meiner Hebamme und habe gesagt, kannst du nochmal hören? Ich brauchte irgendwie nochmal die doppelte Absicherung, weil diese Übelkeit eben wirklich noch so schlimm war, dass ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Nein, und ich möchte auch nicht, dass dadurch jetzt Schwangere verunsichert werden. Aber mir war das eben wichtig, das doch nochmal zu sagen, weil ich das eben auch nicht wusste.
Ja. Wann hat denn die Schwangerschaft, die Übelkeit dann aufgehört? War das nach der Ausschabung oder dann erst tatsächlich nach dem Abgang, doch die Woche später?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß noch, dass ich sie auf jeden Fall bis zu der Ausschabung hatte. Und dann nahm sie aber, glaube ich, nach der Ausschabung auch so langsam ab. Ja. Und als dann eben der Rest nochmal abgegangen war auf natürliche Art und Weise, da war es dann, glaube ich, aber auch wirklich weg. Dann konnte ich auch diese Medikamente absetzen.
Okay. Das heißt, der Körper hat die ganze Zeit weiterhin
Ja.
Schwangerschaftshormone auch
Ja.
produziert. Ja. Ja, wie gesagt, es tut mir sehr leid, dass du diese Erfahrung gemacht hast und hoffe, dass es dann einfach beim nächsten Mal alles gut klappt.
Danke dir. Das
Ja.
hoffe ich auch.
Vielen Dank, dass du uns auf diese Reise mitgenommen hast. Und ja, vielleicht sprechen wir uns dann in Zukunft für die nächste Geburtsgeschichte.
Ja, das wäre sehr schön. Vielen Dank, dass du dir meine Geschichte angehört hast. Ich glaube, es waren sehr viele Informationen. Ja, aber wie es dann doch auch nach 7 Jahren immer noch alles so präsent ist im Kopf. Ich kann das auch allen Frauen nur empfehlen. Also ich habe die Geschichte mir auch irgendwann selber mal aufgeschrieben für meinen Sohn, die ganze Geburtsgeschichte, um das eben auch nicht, um gewisse Details auch nicht zu vergessen. Und was ich auch nochmal sagen wollte, wir haben mit der Hebamme zusammen, also ich habe das Geburtsprotokoll angefordert. Das finden die Krankenhäuser, glaube ich, immer nicht so toll. Aber ich habe das gemacht und habe auch darauf beharrt. Und das sind wir auch mit der Hebamme nochmal durchgegangen. Einfach um nochmal so die Geburt Revue passieren zu lassen und um auch nochmal zu schauen, so was hat mein Mann besonders beeindruckt oder verängstigt und das ist auch sehr interessant, weil da die Empfindungen sehr auseinandergehen auch zwischen Mann und Frau oder Frau und Frau oder wie auch immer. Genau, das kann ich wirklich empfehlen und ja, genau.
Das ist abschließend wirklich nochmal ein super Tipp, das mitzunehmen. Vielen Dank, dass du uns so
Sehr gerne.
ausführlich auf deine Reise mitgenommen hast und ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute.
Vielen Dank, das wünsche ich dir auch jetzt für die Schwangerschaft.
Danke
Genau, dass
sehr.
du ein schönes Ende erlebst mit der Schwangerschaft.
Das war die Geburtsgeschichte von Kira. Wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst, ihm eine Sternebewertung hinterlässt oder vielleicht einfach den Podcast an Freunde und Bekannte weiterschickst. Wenn du die Mittel dazu hast, freue ich mich auch über eine finanzielle Unterstützung für den Podcast auf buymeacoffee.com/Geburt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.